Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist die Fotografin, psychologische und systemische Beraterin, Doula und Autorin Julia Gnahn, die uns von ihren insgesamt 3 Schwangerschaften erzählt. Julia hat 2 Kinder an den Händen und 1 Kind im Herzen. Ihre 2. Schwangerschaft endete nämlich in der 12. Woche in einer kleinen Geburt. Und auch sonst hat Julia sehr viel erlebt auf ihrem Weg in die Mutterschaft. Von einer vaginalen Beckenendlagengeburt bis zu einem sekundären Kaiserschnitt. Und jedes Mal nach ihrer Geburt gab es leider auch einen Aufenthalt auf der Intensivstation. Nach der ersten Geburt, obwohl die komplikationslos verlief, war Julia dann aufgrund von starken Blutungen einige Zeit auf der Intensivstation. Und nach der Geburt ihrer 2. Tochter war diese ziemlich lange auf der neonatologischen Intensivstation aufgrund einer kollabierten Lunge. Ich bemühe mich immer, in die Folgentitel reinzuschreiben, was dich alles erwartet. Diesmal ist mir das ein bisschen schwer gefallen, weil wir wirklich über so viele verschiedene Themen gesprochen haben. Die Folge ist absolut hörenswert, aber wenn du dich gerade sehr verletzlich und vulnerabel fühlst, dann überleg dir, ob du die Folge hören möchtest heute oder ob du dir vielleicht eine Unterstützung hinzuholst, eine vertraute Person, mit der du besprechen kannst, was du in dieser Folge hörst. Und jetzt übergebe ich einfach direkt an Julia, die uns von ihren Geburten erzählt. Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du uns heute von den Geburten deiner Töchter erzählst.
Hallo, ich freue mich.
Magst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, ich bin Julia Gnahn. Ich finde immer die Frage, wer bin ich, total schwierig zu beantworten, weil ich der Meinung bin, wir sind alle so viele oder so viel. Ich bin Mama, ich bin auch Doula, ich bin Autorin. Ich bin psychologische und systemische Beraterin, Traumafachberaterin. Ja, ich bin Ehefrau. Und ich. Und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Genau. Ich bin Mama von 3 Kindern. Das sage ich auch ganz bewusst so. Also 2 habe ich hier auf dieser Welt und 1 Kind irgendwo in einer anderen Welt. Genau, und ich lebe mit meinem Mann zusammen, mit meinen Kindern in Bayern, in der Nähe von Regensburg. Ja, und da genieße es sehr.
Schön. Bevor wir mit den Schwangerschaften und Geburten deiner Töchter beginnen, wie immer zuerst die Frage, was weißt du über deine eigene Geburt? Wie bist du in dieses Leben geboren worden?
Ich wusste tatsächlich viele Jahre gar nichts drüber. Ich finde, das ist häufig auch ein Tabuthema. Vielleicht ist es auch so der Generation geschuldet, dass man da nicht so drüber spricht. Und dass es auch gar nicht wichtig ist fürs weitere Leben. Ich glaube, die Vorstellung war früher so, dass wir als weißes, unbeschriebenes Blatt auf die Welt kommen. Und das ist wahrscheinlich auch genau der Punkt und auch genau dieses Interessante dran. Oder diese Faszination, die mich schon immer gepackt hat und dass ich da einfach auch mehr darüber wissen wollte, weil ich persönlich, und das ist wahrscheinlich auch meinem Beruf, meiner Selbstständigkeit geschuldet, finde es einfach unglaublich wichtig, dass jeder Mensch weiß, wie wurde ich denn eigentlich in diese Welt hineingeboren und was war denn vorher eigentlich auch los. Und deswegen habe ich immer wieder versucht, auch mit meiner Mama darüber zu sprechen. Und das war am Anfang echt ein bisschen schwierig, weil sie auch ein bisschen irritiert war, warum ich das wissen möchte. Aber ganz spannend ist, also ich bin eines von 3 Kindern und wurde als Beckenendlage geboren. Ich war ein Kaiserschnitt. Ich kam um 2.21 Uhr tatsächlich zur Welt. Und nicht, weil es damals keinen Arzt gab, der eine Beckenendlage nicht vaginal begleitet hätte, sondern weil der diensthabende Arzt gesagt hat, ach, den wecken wir jetzt nicht auf, da tun wir jetzt gar nicht lang rum, da machen wir jetzt einen Kaiserschnitt nachts um 2:30. Genau. Und ich habe so Lebensthemen. Also es kostet mich heute tatsächlich auch ein bisschen Überwindung, ne, da so drüber zu sprechen, weil das ist auch das erste Mal, dass es gibt ja immer so diese Grenze zwischen privat und persönlich. Und ich glaube, heute wird's also geht's schon auch noch ein bisschen tiefer. Und mein größtes Lebensthema ist, glaube ich, dass ich denke, es ist nie genug. Also es reicht noch nicht. Es darf noch mehr sein. Das ist Fluch und Segen. Und mich hat es oft auch an persönliche Grenzen gebracht, ne? Weil damit komme ich natürlich auch in so eine Überforderung. Also was ist eigentlich genug? Jetzt verliere ich den Faden, merke ich. Aber ich ruder nochmal zurück. Also ich war ein Kaiserschnittkind, Bauchgeburt. Und fühle mich irgendwie ein bisschen um mein eigenes Geburtserlebnis betrogen, tatsächlich. So als hätte ich es nicht allein entscheiden dürfen. Es ist ja auch spannend, ne, dass ich selbstständig bin. Also, dass ich mir auch diesen Lebensweg so ausgesucht habe, so ich mach's jetzt alleine. Und mein Mann sagt immer, das ist so krass, was du auf die Beine stellst und wie du das alles so machst und schaffst und wie du da drin auch aufgehst. Und ich glaube, das ist genau das, dass es für mich auch ein Stück weit heilsam ist. Ist ja häufig so, dass die Selbstständigkeit dann auch mit einem eigenen Lebensthema tatsächlich zu tun hat.
Ja,
genau.
Mich würde noch interessieren, du hast gesagt, du bist eins von drei Geschwistern. Wie vielte bist du in der Reihenfolge und wie sind die anderen beiden geboren worden?
Ich bin die zweite und wir sind alle Kaiserschnittkinder.
Okay.
Ja.
Waren die anderen auch in Beckenendlage?
Ja, genau. Wir sind alle Beckenendlagenkinder. Und das Spannende ist, ich habe auch Beckenendlagenkinder. Also wir sind alle so kleine Buddhas. Ich hielt da drin gesessen und gesagt, nee, so nicht. Also es gab gar keine Pathologie tatsächlich oder irgendeine Indikation, dass die Gebärmutter eine gewisse Form gehabt hätte, ne? Also weder von meiner Mutter noch von mir. Ich persönlich hatte auch, also und meine Kinder hatten auch genügend Platz, dass sie sich hätten drehen können, aber hätte, haben sie nicht.
Und ja, da gehen wir vielleicht später auch noch ein bisschen ein, weil das ja auch deine Arbeit sehr prägt. Fangen wir an mit der ersten Schwangerschaft. War die geplant oder war das eine Überraschung?
Doch, war war geplant und war dann aber trotzdem auch eine Überraschung,
wie
es dann auch manchmal so ist. Genau, also mein Mann und ich, wir waren schon ready, ne, wir hatten schon einen Kinderwunsch und ich habe das vielleicht auch ein bisschen auch angetrieben, so, ne, ich war damals Anfang 30 und habe irgendwie beruflich so alles erreicht. Ich war damals bei einem Konzern angestellt und viel auch als Führungskraft und war viel im Ausland unterwegs. Und habe irgendwie gedacht, ach, es reicht auch irgendwann. Ich habe schon auch einen großen Kinderwunsch. Und mein Mann ist da mitgegangen, hab gesagt, ja, wir probieren es jetzt einfach und wenn es klappt, dann klappt's. Und so. Und dann war es ein wundervoller Weihnachtsabend tatsächlich. Also unsere erste Tochter ist tatsächlich ein Weihnachtsbaby. Und ich bin eine Woche später beruflich nach Hongkong geflogen. Und ich dachte eigentlich nicht, dass es irgendwie sofort auf Anhieb so geklappt hat. Und in Hongkong dachte ich auch erst, okay, es ist vielleicht jetzt auch einfach der Jetlag und so ein bisschen irgendwie die Umstellung. Also ich war schon vorher auch öfter in Hongkong und mich da auch sehr wohl gefühlt. Und dann hatte ich auch so mit Schwindel und Übelkeit zu tun, habe mich irgendwie ganz komisch gefühlt. Das war ein Gefühl, das ich so noch nie kannte. Hatte auch natürlich so ein Brustziehen. Und dann habe ich echt in Hongkong einen Schwangerschaftstest gemacht und habe dort erfahren, dass ich schwanger bin in der dritten Woche. Das war sehr schön. Ich habe vorher, bevor ich geflogen bin, plötzlich eine, in Anführungsstrichen, Zwischenblutung bekommen. Also jetzt weiß ich, es war so eine Ovulationsblutung.
Oder eine Einblutung vielleicht?
Genau, ja, genau. Und bin tatsächlich zum Gynäkologen gegangen und das war zwischen Weihnachten und Neujahr. Und das war ein Gynäkologe, den ich nicht kannte, der mir jetzt auch nicht unbedingt sehr sympathisch war. Also ich wäre da jetzt nicht hingegangen, wenn er nicht der einzige Diensthabende gewesen wäre. Und das war wirklich extrem, denn ich bin da rein und er hat mich angeguckt und er hat gesagt, ja, er sieht das schon, ich habe eine Gelbkörperschwäche, so eine Zwischenblutung, das muss man stoppen, ich muss die Pille nehmen. Und dann habe ich gesagt, hey, Sie haben ja jetzt gar keine Untersuchung gemacht und auch, also an was machen Sie das denn jetzt fest? Ja, das ist ganz häufig so, das haben die meisten Frauen, er untersucht mich jetzt und das war auch super befremdlich. Der hatte so einen riesen Flatscreen und da konnte ich dann so meine eigene Vagina sehen und das war, also es war irgendwie, nicht, dass ich das nicht gern sehen würde, aber das war irgendwie so, also ganz komisch. Und er meinte dann, ja, er kann das jetzt direkt veröden, hier ist die Blutung, er verödet das jetzt direkt und dann kann ich beruhigt fliegen und habe meine Ruhe. Und irgendetwas, mein Bauchgefühl im wahrsten Sinne des Wortes, hat mir gesagt, nee. Und ich bin da echt runtergesprungen von diesem Behandlungsstuhl und habe gesagt, nee, also ich nehme weder irgendein Gelbkörperhormon noch sonst irgendwas und Sie werden hier jetzt auch nichts veröden, ich werde jetzt direkt gehen. Und war da ehrlich gesagt ziemlich im Vertrauen, dass das aufhören wird und dass, also wenn das nicht schlimmer wird, dass ich da keine Probleme haben werde, auch nicht in Hongkong. Und bin dann geflogen.
Du hast in Hongkong einen Schwangerschaftstest gemacht. Hattest du den mitgebracht oder hast du in Hongkong einen Schwangerschaftstest gekauft? Weil meine,
ja, hab ich.
Gleich meine Schwangerschaftstests funktionieren, glaube ich, auf der Welt überall gleich. Aber hattest du dann irgendwie so einen chinesischen Beipackzettel? Nee. Oder waren die auf Englisch?
War auf Englisch tatsächlich, ja. Aber das hätte ich ziemlich cool gefunden. Irgendwie auch so mit chinesischen Zeichen. Nee, das ist ja alles sehr...
international, also, und Englisch.
Ja, ja, genau, international. Und dann gehst du in so einen Drugstore und dann bekommst du da... Ich glaube, ich habe sogar 2 oder 3 gemacht, weil ich selber gar nicht glauben konnte. Und weil ich natürlich auch noch nie vorher einen Schwangerschaftstest gemacht habe. Na, also ich war da überhaupt nicht, das war völlig neu. Aber es gibt ein Bild tatsächlich und da halte ich diesen Schwangerschaftstest so in Händen in die Kamera. Und dann habe ich meinen Mann auch angerufen. Bei mir war es Abend und bei ihm morgens früh um 4 oder so. Und der war mit Freunden unterwegs und hat gefeiert. Und dann habe ich gesagt, hey, ich muss dir was sagen. Wir bekommen Nachwuchs. Und ich glaube, er hat es irgendwie im ersten Moment gar nicht so gecheckt. Also das war für ihn völlig befremdlich, dass ich ihn aus Hongkong anrufe und sage, hey, ich bin schwanger. Genau. Ja, und dann ging die Reise meiner ersten Tochter los. Und ich bin sehr, sehr froh. Ich glaube, wenn der Arzt diese Blutung irgendwie gestoppt hätte, so hat man mir das auch im Nachgang gesagt, als ich mich bei meiner Gynäkologin auch dann vorgestellt habe, als ich wieder da war, dann wäre das vielleicht auch zu einem Abgang gekommen tatsächlich. Also da war auch schon diese Verbindung, ne, zum Tod tatsächlich, über die wir heute auch so ein bisschen sprechen wollen, diese Verbindung von Geburt und Tod. Also das war schon diese erste Berührung von gerade nochmal gut gegangen.
Das habe ich auch gedacht, als du gesagt hast, er will das gleich veröden, wo ich dachte, oh, wenn sich da gerade was versucht einzunisten, keine gute Idee. Okay, wie waren dann deine weiteren Schritte, als du nach Deutschland zurückgekommen bist? Du hast gerade gesagt, du warst dann bei einer Gynäkologin. Hast du dir auch eine Hebamme gesucht? Wusstest du überhaupt, was zu tun ist? Hattest du schon viele Freunde, die Kinder hatten oder warst du so die Erste?
Also ich war so ziemlich irgendwie die Erste, beziehungsweise habe ich auch, also ich bin nicht so ein Mensch, ich bin nicht so ein krasser Netzwerker oder nicht so eine krasse Netzwerkerin und schaue auch nicht so viel nach links und rechts. Ich habe mir einfach gedacht, okay, ich gehe jetzt meinen Weg und habe mich bei meiner Gynäkologin vorgestellt und die hat dann auch die Schwangerschaft tatsächlich bestätigt. Und für mich war eine Hebamme noch total weit weg, tatsächlich. Also ich lebe natürlich jetzt nicht in einer Großstadt, ne, wo es irgendwie auch super schwierig ist, eine Hebamme zu finden. Also ich war da irgendwie völlig im Vertrauen. Ich glaube, eine Hebamme habe ich erst, ich wüsste gar nicht, irgendwie vielleicht ab der 18. Woche oder so gesucht. Ich hatte tatsächlich ziemlich Probleme mit den Mutterbändern. Das finde ich auch ganz spannend. Mutterband, habe ich vorher auch noch nie irgendwas davon gehört. Und da hatte ich extreme Schmerzen. Und das konnte ich überhaupt nicht einschätzen, was es ist. Also bei mir war auch Schwangerschaft irgendwie mit Schmerz verbunden. Ne, ich habe, sie ist ja auch immer, ja, sie sind jetzt schwanger und nicht krank. Ja, schon. Aber ich hatte halt trotzdem Schmerzen. Und genau, vielleicht noch ganz kurz der Rückflug von Hongkong. Ich bin ganz häufig schon in Asien vorher gewesen und hatte nie Flugangst irgendwie, ne? Also egal, wohin ich geflogen bin und auch in ganz Europa. Aber der Rückflug von Hongkong nach Deutschland war extrem turbulent und da hatte ich richtig, richtig Angst. Das war irgendwie nochmal eine andere Situation, weil ich natürlich schwanger war. Und es ist wirklich interessant. Ich meine, es waren dann 3 bzw. 4 Wochen. Ich war insgesamt dann 2 Wochen noch in Hongkong. Also als ich zurückkam, war ich so in der 5. Schwangerschaftswoche. Und sofort connectet sich der weibliche Körper, ne, mit dem, was da in einem heranwächst. Also das finde ich, und sofort hatte ich auch dieses Gefühl, hey, du bist ja da nicht allein, du hast die Verantwortung. Und ich weiß, das Flugzeug, das, also es war wirklich super turbulent und ich bin trotzdem aufgestanden und bin zu der Stewardess und habe damals gesagt, oh, ich habe so Angst, weil ich bin schwanger. Und was machen wir denn jetzt? Dass ich, oh, bitte setzen Sie sich jetzt wieder hin. Sie müssen sich anschneiden. Also ich weiß, dass mich das irgendwie, ich war sofort verbunden, auch mit meiner ersten Tochter. Und das ist auch bis heute so. Wir haben eine ganz, ganz starke Verbindung auch miteinander.
Ja, habe ich auch gedacht. Also was du gesagt hast, dass gleich so dieser Mutterinstinkt irgendwie da war.
Genau. Auch
in diesen sehr frühen Wochen noch. Okay, wie war dann die Planung auch hinsichtlich der Geburt und wann war das Thema Beckenendlage präsent?
Eigentlich ziemlich von Anfang an. Also mein Mäuschen lag tatsächlich nie in Schädellage, nie. Und ich habe natürlich immer wieder gehofft. Also zwischendurch war es mal so ein bisschen quer, aber tendenziell immer mit dem Kopf eher so sitzend, also aufrecht. Ich möchte sehen, was mich hier erwartet. Genau. Die Schwangerschaft verlief jetzt rein auf körperlicher Ebene relativ unkompliziert, aber auf mentaler Ebene und emotionaler Ebene war das doch eine ziemliche Herausforderung. Also bei mir war familiär einiges los. Mit Verlusten und Kontaktabbrüchen, auch seitens meiner Mutter tatsächlich, auch seitens meiner älteren Schwester. Also solltet ihr das jemals hören, es ist die Wahrheit und ich habe euch trotzdem sehr gern. Das war tatsächlich extrem herausfordernd für mich, weil ich mich auch so unverstanden gefühlt habe und auch nicht gesehen ein Stück weit, nicht auch teilweise nicht gewollt. Ich war oder bin auch die einzige Tochter, die Kinder hat. Also meine jüngere Schwester und meine ältere, die haben keine Kinder. Und also das war auch so das erste Enkelkind in der Familie. Und das hat mich unfassbar herausgefordert, das emotional auch halten zu können. Da hat mein Mann natürlich auch viel aufgefangen. Mein Mann ist so ein ganz ausgeglichener Typ. Also das ist, das spielt mir voll immer in die Karten, weil auf einer Skala von 1 bis 10 ist ja immer 5. Also das ist super positiv und auch liebevoll gemeint, ne? Und ich neige da schon auch mehr zum Temperament. Auf jeden Fall und bin auf jeden Fall auch emotionaler in beide Richtungen, sowohl in die positiven als auch in die negative Richtung. Das war eine unfassbare Herausforderung. Und die Herausforderung war auch, ich hatte dann eine Hebamme. Und ehrlich gesagt, das möchte ich vielleicht auch jeder Frau mitgeben. Man darf sich Hebammen auch erstmal angucken. Also man darf sozusagen Bewerbungsgespräche mit Hebammen führen. Denn nur weil eine Hebamme frei ist, bedeutet das nicht, dass sie auch zu euch passt oder zu einem passt. Und ich dachte, okay, die ist Hebamme, die hat das Herz am richtigen Fleck. Hebamme, das war für mich so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, ganz überspitzt, bisschen so Mutter Teresa, ne? Also die wird sich um mich kümmern und natürlich hatte ich da auch so ein bisschen diese Mutterwunde, weil meine Mutter keinen Kontakt zu mir hatte und hatte vielleicht auch eine andere Erwartungshaltung an meine Hebamme. Also ich konnte das realistisch einsetzen, ne? Nicht, dass sie jetzt mein Mutterersatz gewesen wäre, aber da habe ich mich 0,0 gesehen oder gepampert gefühlt, sondern das Erste, was sie gesagt hat, war, als es klar war, mein Kind liegt im Beckenendlage, das ist dein Arschlochkind. O-Ton. Wirklich. Das ist jetzt 10 Jahre her. Und das macht heute noch was mit mir. Ich habe damals nichts gesagt. Für mich war das alles neu. Und für mich war das auch erstmal, das ist wie mit Kindern. Das erste Mal lächeln, das erste Mal sehen, das erste Mal sitzen, das erste Mal gehen, das erste Mal etwas essen, das erste Mal die Hand selber sehen und zum Mund reichen. So für Säuglinge, für Babys, für Kinder, Kleinkinder, ist alles das erste Mal. Für mich war das erste Mal schwanger zu sein und das erste Mal auch eine Hebamme zu haben. Und das war das Erste, was ich erfahren habe, dass eine Hebamme zu meinem Kind sagt, das in Beckenendlage liegt und sich nicht drehen möchte oder kann, wie auch immer, so ein Arschlochkind. Und das hat sie nicht nur einmal gesagt.
Ich vermute ja, sie hat das irgendwie wahrscheinlich ironisch, humorvoll.
Absolut.
Gesagt, aber nicht den, wie sagt man auf Deutsch, she wasn't reading the room. Also sie hat nicht gemerkt, dass es bei dir nicht ankommt auf diese lustige, leichte Art und Weise.
Ich kann mich erinnern, dass ich das auch irgendwie so mit weggelächelt habe, weil ich mich auch nicht getraut habe. Das kann man sich jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen von mir, ne? Also man wächst ja auch mit seinen Aufgaben und das ist auf jeden Fall eine Lebensaufgabe für mich gewesen, da auch meine Grenzen zu setzen. Ich hätte in dem Moment sofort sagen müssen, Entschuldigung, aber dieser kleine Mensch, der hört dich und mein Kind ist alles, aber bestimmt kein Arschlochkind. Ich hoffe, ich darf das überhaupt in diesem Podcast sagen, aber wir wollten es ja so authentisch wie möglich halten. Also es war irgendwie extrem. Also und ja.
Und deswegen, dann kurz auch nochmal hinzufügen, weil du gerade am Anfang gesagt hast, du würdest allen Schwangeren raten, dass man eine Hebamme auch quasi wie ein Vorstellungsgespräch erstmal interviewen darf. Ja, und man darf auch zu jedem Zeitpunkt die Hebamme feuern, in Anführungszeichen, und sagen, mit dir möchte ich nicht zusammenarbeiten. Ich möchte nicht, dass du mich begleitet, weil das geht hier nicht. Das ist auch einfach meine Wunde und die Erfahrung, die ich in meiner ersten Schwangerschaft gemacht habe, wo ich wusste von meinem Gut-Instinkt, die passt nicht zu mir. Und ich habe immer gedacht, doch, doch, wird schon, die ist schon Hebamme, die wird es dann unter der Geburt wird schon passen. Und dann hat es halt nicht gepasst. Deshalb wirklich an alle Schwangeren, hört da auf euer Bauchgefühl und wenn es nicht passt, es gibt immer eine andere Lösung. Selbst mit Hebammenmangel und so weiter, es gibt immer eine andere Lösung.
Da würde ich zu 1000% unterstreichen. Also es gibt wirklich für alles eine Lösung, bin ich mir auch sicher. Und auch auf Umwegen erreicht man sein Ziel, ne? Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man das eigene Bauchgefühl gerade in der Schwangerschaft nicht übergeht. Und meine Intuition war von Anfang an, oh nee, das war super easy. Also sie hat 2 Straßen weiter gewohnt. Das heißt, ich konnte da zu Fuß einfach in die Hebammenpraxis gehen. Ne? Das war natürlich absolute Komfortzone. Und ich habe gedacht, was soll da großartig passieren? Ist meine Hebamme, wie gesagt, hat das Herz am richtigen Fleck, sonst wäre sie keine Hebamme geworden. Das wird super. Und dann waren aber die ersten Kontakte einfach schwierig. Und ich habe mich irgendwie auch nicht wechseln getraut. Ich habe irgendwie dann auch gedacht, ja, jetzt habe ich sie schon und jetzt muss ich da auch bleiben. Also das kann ich ja jetzt nicht machen. Na, jetzt hat sie mich so lange betreut und das kann man doch nicht machen. So dachte ich. Ja,
das also People-Pleasing, was ja, uns allen irgendwie anerzogen ist.
So, würde ich heute ganz anders machen. Auf jeden Fall. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. In der Retroperspektive hätte ich das von Anfang an irgendwie dann anders auch kommuniziert tatsächlich.
Ja. Dieser Beckenendlage, es war von Anfang an, oder sie saß halt immer schon in Beckenendlage. Wie waren deine Gedankengänge auch, was den Geburtsmodus angeht? Hast du bei dir in der Gegend eine Klinik, die die vaginale Beckenendlage anbietet oder musstest du noch weiterschauen und suchen und stand auch der Kaiserschnitt im Raum irgendwann?
Also ja, ja, ja und ja. Ich fange mal so an. Komischerweise, oder was heißt komischerweise? Eigentlich nicht komischerweise. Ich war immer im Vertrauen, dass dieses Kind, mein Kind, zur Welt kommen wird, so wie es sich für dieses Kind gut und richtig anfühlt. Ich hatte da ein unglaubliches Vertrauen, obwohl ich zum ersten Mal schwanger war. Vielleicht hatte ich auch eine ziemlich romantische Vorstellung von Geburt. Denn diesen Geburtsvorbereitungskurs, den ich besucht habe, da wurde jetzt nicht so viel über Körperflüssigkeiten und so auch gesprochen. Also dazu kommen wir vielleicht noch, aber was mir dann bei der Geburt begegnet ist, da war ich auch echt ziemlich geschockt und irritiert, weil ich gedacht habe, hey, what? Warum spricht da denn keiner drüber? Warum ist denn das ein Tabu? Also das ist doch nicht Geburt. Das ist doch nicht Geburt, wie wir sie. Und das sagt nicht nur ich, sondern auch mein Mann. Ne? Jetzt hole ich mal schnell noch die Unterstützung von meinem Mann. Aber wir waren völlig schockiert. Genau. Zurück zur Beckenendlage. Also ich war völlig im Vertrauen. Die Stimmen im Außen waren aber alle ganz laut. Jeder, egal wie ich erzählt habe, mein Kind liegt im Beckenendlage. Ah ja, Kaiserschnitt. Das war total klar. Das ist heute, finde ich auch noch, eine Assoziation. Beckenendlage ist gleich Kaiserschnitt. So, das ist keine Variante von normal, sondern das bedeutet Bauchgeburt. Aber für mich war das nicht so klar. Und ja, wir haben eine Klinik und es gab damals noch einen Arzt. Das war übrigens der Arzt, der damals zu meiner Geburt nachts nicht gerufen wurde, um mich vaginal zu begleiten. Und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, ja, mein Kind liegt im Beckenendlage. Also es gab dann so einen Ultraschall, der dürfte so in der 24. Woche gewesen sein. Das ist dieser große Ultraschall. Und da meinte er auch, also wird wohl Beckenendlage bleiben, ne? Also hat sich jetzt noch nie bewegt und so. Und das war der einzige Mensch, der gesagt hat, Becken passt. Also, der hat nicht so viel gesagt. Tatsächlich können manche Menschen, mittlerweile ist er in Rente, aber konnten manche Menschen nicht so gut mit ihm. Ich fand das total toll, weil der war so abgeklärt. Becken passt, Kopfumfang passt, also Kind passt, Größe passt, alles passt. Es passt, das machen wir so. Genau, und dann war ich irgendwie da sehr erleichtert. Und was mich auch erleichtert hat, das war diese Gelassenheit von meinem Mann. Ich würde schon behaupten, mein Mann ist jemand, der möchte, dass alles sicher ist und safe ist. Also egal, ob es jetzt um finanzielle Sicherheit geht oder es ist er den ja auch, ne? Und so, dass wir gut versorgt sind. Und für viele ist die Beckenendlage in Bauchgeburt natürlich die sichere Bank. Da kann nicht so viel passieren. Ist ja nur eine Bauchgeburt, so. Aber der ging da total mit. Der hat gesagt, Julia, wir machen das genauso, wie du das möchtest. Und ich habe gesagt, okay, also wenn der Arzt sagt, das passt, dann passt es auch.
Der war halt wieder die 5, dein Mann. Der hat sich weder in die eine noch die andere gezogen.
Ja, ja. Ja, ja. Manchmal nervt mich das auch total, diese 5. Aber in dem Fall fand ich es tatsächlich ziemlich gut, weil er es natürlich auch ein bisschen reguliert hat, ne, und einfach auch an meiner Seite war. Aber das war so ziemlich. Also nicht, dass mir jemand reingesprochen hätte und meinte, ja, du brauchst unbedingt einen Kaiserschnitt, sondern das war für die halt einfach klar. Im Gegenteil, wenn ich dann gesagt habe, nee, ich probiere das erstmal, weil die können ja immer noch einen Kaiserschnitt machen. Das fanden sie eher riskant, dass ich sage, ich werde mein Kind vaginal auf die Welt bringen. Genau. Das Einzige war, da unsere Tochter ja Weihnachten zu uns kam, sozusagen, also konzeptioniert wurde, bedeutete das gleichzeitig, dass sie Ende August, Mitte September geboren, jetzt weiß ich es grammatikalisch nicht richtig, geboren
werden sollte.
Werden sollte, genau. Geboren werden sollte. Und der ET, der errechnete ET, war tatsächlich auch so Mitte September. Die einzige Problematik war jetzt, dass dieser besagte Arzt, der einzige, der Beckenendlage in dieser Klinik vaginal begleiten konnte, im Urlaub war. Und er meinte, also wenn Sie das wollen, dann müssen wir einen Deal machen, dann müssen wir einleiten. Das wäre die einzige Möglichkeit, weil er dann eben im Urlaub ist. Und auf das habe ich mich eingelassen, weil mir das zumindest nicht die Chance genommen hat, es zu probieren. Ich habe mich vorher noch nie mit Einleitungen, mit Methoden auseinandergesetzt. Und man hat mir das auch damals nicht so erklärt, beziehungsweise da war für mich überhaupt gar kein Risiko dabei. Also habe ich mich darauf eingelassen und das auch nicht weiter hinterfragt. Weil das klang so wie, ja, da kommen Sie halt morgens in die Klinik und dann gucken wir einfach mal.
Okay, in der wievielten Woche bist du dann eingeleitet worden?
In der 38. Genau, also Ende August, weil dann ging es eben für den Arzt in den Urlaub. Und wir sind da morgens in die Klinik. Klar, das war dann so ein bisschen, aber ich habe schon auch mal gehört, na, so eine Einleitung könnte auch noch ein bisschen dauern.
Eine ganz kurze Unterbrechung von Julias Geburtsgeschichten mit dem Hinweis, dass ich kürzlich zusammen mit der Wiener Hebamme Andrea Surek einen kleinen Guide zur nicht-medikamentösen Schmerzlinderung unter der Geburt veröffentlicht habe. Den gibt's als kostenlosen Download. Und wenn du gerade schwanger bist und dich damit auseinandersetzen möchtest, wie du schmerzlindernde Medikamente unter der Geburt entweder komplett vermeiden kannst oder wie du vielleicht die Gabe der Medikamente oder der PDA so lange wie möglich herauszögern kannst, dann ist dieser Guide genau das Richtige für dich. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit Julias Geburtsgeschichten.
Ja, dann habe ich ein Gel tatsächlich bekommen und bin dann da, habe überhaupt nichts gemerkt. Also wir waren da den ganzen Vormittag dann in der Klinik, im Park. Es war ein super schöner Sommertag. Wir hatten tolle Musik auf den Ohren. Mein Mann und ich waren früher viel reisen und haben uns auf dem Hippie-Markt in Ibiza oder auf Ibiza mal so eine tolle CD mitgenommen. Damals gab es noch CDs. Und die haben wir irgendwie gehört und das war einfach eine schöne Stimmung. Genau. Und dann sind wir nach oben ins Zimmer und wollten uns nochmal so ein bisschen ausruhen und es ging wie nichts voran und es stand nochmal eine Untersuchung an, ne, was jetzt sich so getan hat. Und wir kommen ins Zimmer. Und es macht in mir so ein, wie als hätte man einen Gummi gespannt und losgelassen, so ein und die Fruchtblase platzt und ich hatte sofort, der Po dichtet ja dann ab, ne, bei einer Beckenendlage, ich hatte sofort Presswehen. Und ich hatte wirklich extreme Schmerzen. Ich finde es immer sehr spannend, wenn Menschen von schmerzfreier Geburt erzählen. Also ich möchte nicht, möchte das niemand absprechen, ne, dass es jetzt irgendwie nicht gehen würde. Aber, oder gleichzeitig, also Leute, da wird ein ganzer Mensch geboren. Das ist kraftvoll und intensiv und der Körper öffnet sich. Ja, Ich spreche von Schmerz, anders kann ich es auch nicht sagen. Und es war mir auch ein völlig fremdes Körpergefühl. Völlig. Im Geburtsvorbereitungskurs hat die Hebamme damals gesagt, ja, also die Wehen, na, das fühlt sich an wie so Periodenschmerz, aber ein bisschen intensiver. Konnte ich überhaupt nichts damit anfangen, weil ich persönlich nie Periodenschmerzen hatte. Nie. Also ich habe menstruiert, fertig, 2 Tage und dann war das irgendwie okay. Also da war ich wirklich super glücklich auch und sehr dankbar.
Da möchte ich zu sagen, als jemand, ich hatte sehr viele Menstruationsschmerzen in meinem Leben schon, bedingt durch Endometriose. Mhm. Und ich verstehe bis heute diesen Vergleich nicht, weil es auch sich für mich so anders angefühlt hat. Und ich weiß, dass ganz viele Frauen das immer so beschreiben, aber ich selber kann auch überhaupt nichts mit diesem Vergleich anfangen, weil ich finde, wenn, also bei mir gingen die Geburten immer, sag ich mal, so von 0 auf 100 los. Und ich finde Wehen einfach ein intensives Körpergefühl. Eine Empfindung, die den ganzen Körper einnimmt, aber das hat nichts mit irgendwie Krampf in der Gebärmutter für mich zu tun.
Also, nein.
Kannst sehr verstehen.
Also rein physiologisch ist es Muskelkraft, ne? Also die Gebärmutter, die arbeitet. Und es ist doch auch irgendwie klar, wenn du, man soll jetzt auch Geburten nicht mit Marathon vergleichen. Ach, es ist ja in unserer Bubble, glaube ich, in der wir uns bewegen, da gibt es so viele Meinungen. Ich vergleiche es jetzt trotzdem mal einfach mit einem Kraftakt oder mit einem Marathon. Und das ist doch klar, ne, dass man auch an gewisse körperliche Grenzen irgendwie stößt. Deswegen, der Körper macht doch das total clever. Es gibt Wehen und es gibt Pausen. Es gibt eine Wehe und es gibt eine Pause. Also das ist wirklich, wenn man mal Geburt nur so anguckt, ist das ein unfassbares Phänomen, was der Körper da leistet. Also zurück, ich hatte auf jeden Fall Schmerzen und ich hatte keine Pause. Ich hatte keine Wehenpause. Und das Schlimme war, wir standen ja in diesem Stationszimmer oder in diesem Krankenhauszimmer. Und mein Mann hat dann jemanden gerufen, meine Frau, meine Frau. Ich habe mich dann an ihn dran, also an seine Schulter und seine Oberarme. Ne? Mein Mann ist relativ groß, also 1,90 fast. Und habe mich dann Gott sei Dank so an ihn festhalten können und habe echt gedacht, ich fange jetzt einfach an zu pressen. Hier in diesem Zimmer, Beckenendlage. Ich tue es jetzt einfach. Und ich konnte das auch gar nicht aufhalten. Das ist ja auch, wenn du dann so einen Pressdrang hast unter Geburt. Das kann man nicht zurückhalten. Das geht einfach nicht. Und dann kamen zwei Schwestern und dann haben sie erstmal versucht zu beruhigen und ich soll jetzt nicht so laut sein. Also ich soll mich jetzt erstmal beruhigen. Ich brauche jetzt hier nicht so rumschreien. Und ich wusste das nicht, dass ich da jetzt auch nicht zurückrudern kann. Ne? Also dass ich das gar nicht aufhalten kann. Und habe also vor mich hingestöhnt und musste das irgendwie, bis wir dann im Kreissaal waren und dann musste ich da von diesem Bett noch einmal auf das andere Bett umsteigen. Ich möchte an der Stelle sagen, ich möchte damit nicht sagen, irgendjemand hat da irgendwas falsch gemacht, ne? Oder die Hebammen haben da irgendwas falsch gemacht. Das ist ja auch häufig so, ne? Wenn dann ein Doula irgendwie was sagt, dann hat das gleich so einen bitteren Beigeschmack. Das möchte ich überhaupt nicht. Ne? Die haben ihren Job erledigt und das war auch alles völlig fein. Und das konnte, glaube ich, auch niemand einschätzen, dass ich in diesem Moment wirklich schon voll unter Geburt war. Also ich bin dann auf die
einhaken und sagen natürlich, ja. Die haben ihren Job gemacht, aber ich finde jedes Mal, wenn einer Frau unter der Geburt gesagt hat, sie soll jetzt nicht so laut sein, da merke ich, dass das regt bei mir immer gleich was an, weil eine Hebamme sollte wissen, dass eine Geburt auch wirklich von 0 auf 100 auf einmal der Pressdrang da sein kann, vor allen Dingen auch wenn eingeleitet wird. Ja, das kann sehr lange dauern, aber die Medikamente können auch sehr schnell wirken. Und da finde ich, kann man auch einfach sagen, es ist nicht okay, dass Hebammen den Frauen sagen, sie sollen ruhig sein.
Vielleicht da an der Stelle, jeder Mensch, der einen Geburtsraum betritt, egal ob du das als Doula bist, ob das eine Hebamme, ein Arzt ist, was auch immer, medizinisches Fachpersonal, dein Partner, deine Partnerin, deine Mutter, egal, deine Schwester, jeder, der einen Geburtsraum betrifft, muss sich dessen bewusst sein, wie viel Verantwortung er trägt für das, was bleibt. Das ist 10 Jahre her und ich habe mir das gemerkt. Ich weiß aber ganz viele Sequenzen auch nicht mehr. Das hat mich geprägt, weil ich gedacht, ich mache jetzt gerade etwas falsch, ich bin hier jetzt zu laut, ich bin zu viel.
Genau, und du hast ja gleichzeitig gesagt, du hast es dann versucht, obwohl du eigentlich schon in einem Prozess drin war, der gar nicht mehr aufzuhalten war.
Das konnten die Hebammen, glaube ich, auch in dem Moment nicht einschätzen, weil es einfach so schnell ging. Und ich glaube, jeder war da irgendwie total überrumpelt. Im Nachhinein hat das auf jeden Fall auch was mit mir gemacht, weil man mir nicht geglaubt hat in dem Moment. Ich habe gedacht, ja, die Hysterische, die übertreibt jetzt. Was muss die denn so laut sein? Kann ja noch gar nichts sein. Hat er jetzt erst dieses Gel bekommen? Wir wollten doch jetzt noch untersuchen. Also so kam ich mir vor. Also was übertreibt die denn jetzt so?
Ja, Kurze Frage, als Sie das Gel eingesetzt haben, wurde da der Muttermund kontrolliert?
Ja, ich glaube schon.
Und weißt du noch?
Also, der war geschlossen.
Okay.
Also da war jetzt noch, da war kein, genau, also 38. Woche, also so war ich nicht ready, ne? Ich hatte jetzt vorher auch keine irgendwie, dass ich schon in der Latenzphase gewesen wäre oder so. Ich weiß, dass eine Woche vorher, da war mal so ein kleiner Probelauf, ne? Da hatte ich mal so ein bisschen irgendwie, dass die Gebärmutter angefangen hat zu üben, aber jetzt nicht, dass ich gesagt hätte, okay, ich bin jetzt da schon irgendwie unter Geburt. Aber ich bin dann auf dieses Kreißsaalbett, dann kam noch eine Hebamme, also plötzlich waren da viele Leute um mich rum, das weiß ich noch. Und dann meinte die Hebamme, jetzt beruhig dich erstmal, jetzt gehen wir nochmal aufs Klo. Und dann habe ich gesagt, ich gehe nicht mehr aufs Klo. Ich muss pressen. Ja, deswegen, na, wir sollten jetzt nochmal aufs Klo. Ich kann nicht mehr laufen, ich muss jetzt pressen. Und bin dann intuitiv in den Vierfüßlerstand. Und dann hieß es, Beckenendlage im Vierfüßlerstand, das machen sie nicht. Ich muss mich jetzt auf den Rücken legen. Ja, das war schwierig tatsächlich. Und dann wurde auch in der Zwischenzeit der Arzt gerufen, der ja als einziger diese Beckenendlage begleiten konnte. Alle waren irgendwie voll aufgeregt, hatte ich das Gefühl, weil es eben Beckenendlage vaginal war, was eben nicht so oft vorkam, auch in dieser Klinik. Ja, um das ein bisschen abzukürzen, der Arzt kam. Mein Mann war irgendwie auch aufgeregt, war ja auch unser erstes Kind, ne? Und er hat mich natürlich gestützt und gehalten. Und der Arzt war irgendwie ziemlich gechillt. Und mein Mann schrie dann irgendwie ganz laut, meine Frau braucht eine PDA. Und dann habe ich gesagt, was redest du? Wir haben uns vorher noch nie über eine PDA unterhalten. Aber mein Mann hat es gut gemeint, weil, oh Gott, die hat so Schmerzen. Und ich habe auch geschrien, es tut so weh. Und meine Gebärmutter war wirklich permanent angespannt. Die war total verkrampft. Also da gab es keine Pause, dass ich irgendwie Luft holen konnte. Meine Frau braucht eine PDA. Und dann meinte der Arzt, also für eine PDA ist jetzt keine Zeit mehr. Der Muttermund ist bei 10 Zentimeter. Sie kriegen jetzt ein Kind. Sie werden jetzt Vater. So, also der war, und ist so zwischen meinen Beinen so hochgekrochen und hat gesagt, also nee, für PDA haben wir jetzt keine Zeit mehr. Und ich wollte ja auch gar keine. Naja, und dann habe ich... dann durfte ich auch pressen, zwar in Rückenlage mit den Beinen so aufgestellt, wie man das halt tatsächlich auch in den Hollywood-Streifen sieht. Ich war überrascht, was so aus mir herauskam an Tönen. Und habe dann tatsächlich mein Kind vaginal in Beckenendlage geboren. Und das ging unfassbar schnell. Also das hat keine, von Blasensprung bis Kind da, waren das keine 45 Minuten. Und das war ein bisschen zu schnell.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Es war so, wie man es eben in diesen Hollywood-Filmen sieht. Großes Blasensprung, zack, ins Auto, zack, zur Klinik, zack, schnell und pressen, Kind da. Aber, also... Ich kann versichern, ne, jetzt aus Erfahrung in meinen Begleitungen als Doula, als Geburtsfotografin. Das habe ich am Anfang ganz vergessen zu sagen, dass ich ja Geburtsfotografin bin. Das läuft häufig anders und Geburt braucht Zeit und Geburt braucht auch Ruhe im Innen und Außen. Das ist super wichtig auch zu wissen. War bei mir irgendwie anders. Ja, und dann war da erstmal ganz viel Ruhe. Jetzt war das Kind da.
Wie war das bei so einer Beckenendlage? Ist ja meistens, du hattest auch schon gesagt, viel Personal im Raum. Mhm. Wurde dir dein Kind gleich gegeben oder haben sie sie gleich angeschaut?
Nein, mein Kind wurde mir gleich gegeben. Da bin ich auch total dankbar. Tatsächlich war dieser Arzt unfassbar pro Frau. Also er hat auch immer wieder gesagt, was jetzt als nächstes passiert. Du bekommst bei einer Beckenendlage in dem Fall, oder ich habe auch bei der Beckenendlage in dem Fall einen Dammschnitt bekommen. Das wird prophylaktisch gemacht. Fand ich im Nachgang, ne, könnte ich jetzt sagen, ja, fand ich jetzt sehr unschön. Vielleicht wäre es ja auch so geblieben. Also, oder vielleicht wäre es einfach von alleine gerissen, ne, was der Körper braucht, wird er tun. Genau, sie hat das alles auch kommuniziert und dafür bin ich sehr dankbar. Und er hat dann auch gesagt, so der Po ist jetzt schon zu sehen. Ne, jetzt sind es noch ein paar, vielleicht 2, 3 Presswehen. Wollen Sie anfassen? Und ich habe es verneint. Ich weiß bis heute nicht warum, aber ich war so überwältigt und nicht im positiven Sinne, sondern ich war so überfordert mit diesen, mit dieser Anspannung der Gebärmutter und diesen Schmerzen. Das bereue ich unfassbar, dass ich mein Kind nicht berührt habe und nicht nochmal mit ihr Kontakt aufnehmen konnte und nicht sagen konnte, hey Mäuschen, ich freue mich so, jetzt ist es gleich soweit, ne? Ich habe es einfach nicht gemacht. Und apropos Geburtsfotografie, es gibt auch keine Bilder und auch das bereue ich sehr. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nichts von Geburtsfotografie, aber das hätte ich jetzt im Nachgang für mich unbedingt auch gebraucht, das zu sehen. Tatsächlich, wie mein Kind geboren wird. Und auch für das Kind selber irgendwann mal zu sehen, wie bin ich in diese Welt gekommen. Ja.
Ja, und vor 10 Jahren hatten auch die Partner nicht unbedingt ihr iPhone in der Hand und haben drauf gehalten. Ich glaube, das passiert jetzt auch immer mehr, dass Partner oder, weiß ich nicht, die Hebammenschülerin oder wer sonst noch mal mit im Raum steht, dann als Videografin oder Fotografin einspringt. Aber ja, verstehe ich, was du meinst. Okay, du hattest deine Tochter dann gleich bei dir und es war auch alles soweit okay. Wie lange wart ihr danach noch im Krankenhaus? Wie hat das Stillen funktioniert und wie ging es auch deinem Dammschnitt?
Mhm. Was dann folgte, war auch eine Situation, auf die war ich nicht vorbereitet. Ich habe bei der Geburt wohl schon sehr viel Blut verloren. Hat mir auch niemand gesagt, dass das passieren könnte. Und die Plazenta hat sich nicht gelöst. Dadurch, dass ich wohl schon so viel Blut verloren habe, musste das auch wohl relativ schnell gehen, dass die Plazenta kommt. Und das ist es nicht. Und die Hebamme hat dann so ein bisschen auf meinen Bauch gedrückt und meinte, hey, spürst du da einen Druck? Und dann, ja, nee. Und dann war ich natürlich auch mit meiner kleinen Maus, ne, und ich war so überwältigt, weil das war einfach das schönste Baby, was ich je gesehen habe. Diese Lippen, diesen Anblick, das werde ich nie vergessen. Diese kleine Unterlippe, die hat sie heute noch mit 10 Jahren. Ne? Also das ist irgendwie auch so total geblieben. Und dann kam der Arzt und ich habe dann auch tatsächlich Oxytocin bekommen und einfach, dass die Plazenta sich löst, aber da kam, ich habe dann auch noch ein zusätzliches Medikament bekommen, aber die löste sich einfach nicht. Und dann hat der Arzt tatsächlich auch nachgeholfen. Also es gab nur noch die Option, dass ich jetzt direkt in den OP geschoben werde. Und dann hat er gezogen und gezogen und also das werde ich auch niemals vergessen. Auch jetzt, wenn ich drüber spreche, das hat wieder so ein, also fast wie so ein innerliches Geräusch gemacht und die Plazenta hat sich dann von der Gebärmutterwand hier gelöst. Das war so schmerzhaft nochmal. Also ich bin froh, dass die Nabelschnur nicht irgendwie abgerissen ist, aber die Plazenta war dann da, aber ich habe unfassbar viel Blut verloren. Und ich habe meine Tochter dann auch angelegt, aber ich war unfassbar schwach.
Kannst du den Blutverlust quantifizieren?
Es waren ungefähr, also zu dem Zeitpunkt weiß ich es nicht, aber in Summe, weil ja im Wochenbett noch was folgte, waren es ungefähr 3 Liter.
Okay.
Also das ist eine Menge. Das ist extrem. Ja, und ich war dann tatsächlich, ich habe mich davon schwer erholt und war dann auch 8 Tage lang im Krankenhaus tatsächlich. Also ich konnte die ersten 3 Tage nur liegen. Und vielleicht, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, die Beckenendlage hat insofern auch was mit mir gemacht, weil um mich herum niemand, weder in einem Geburtsvorbereitungskurs noch in Bekannten- und Freundeskreis, eine Beckenendlage hatte. Und das wird auch immer so ein bisschen assoziiert mit, na, das ist halt nicht normal. Und also das war schwierig für mich auch irgendwie auszuhalten und dem Stand zu halten. Dass ich sage, ja, aber... Und ich weiß auch, dass ich eine Phase hatte, wo ich unfassbar wütend war. Aufs Leben, auf mein Kind, auf mich. Weil ich auch dachte, irgendwas stimmt nicht mit mir. Warum bin ich denn jetzt diejenige, die ihr Kind nicht in Schädellage auf die Welt bringen kann? Warum muss ich das jetzt wieder haben? Ja, also das war irgendwie schwierig. Und ich konnte auch die Verbindung nicht herstellen zu, dass ich auch eine Beckenendlage war. Es gibt auch, wenn man mal guckt, es gibt ganz, ganz wenig oder so gut wie keine Literatur über Beckenendlage. Also klar, in den Fachbüchern, ne, für Hebammen oder also Frauenheilkunde allgemein. Aber es gibt nicht wirklich eine Erklärung. Na, ist es eine genetische Komponente? Na, so heißt es manchmal. Aber das hat mich wirklich, das hat mich umgetrieben auf jeden Fall.
Und weil wir gerade dann bei dem Thema sind, magst du vielleicht darüber reden, was jetzt 10 Jahre später, und du hattest ja noch eine zweite Geburt, die auch Beckenendlage war, was ist deine Erklärung oder was ist deine Verbindung, die du vielleicht auch hergestellt hast zu der Tatsache, dass du selber in Beckenendlage war? Was ist es? Ist es genetisch? Ist es psychologisch? Ist es energetisch? Hast du für dich eine Antwort gefunden?
Also noch nicht ganz final. Ich habe tatsächlich vor 3 Jahren, knapp 3 Jahre ist es jetzt her, so eine kleine Studie ins Leben gerufen, an der arbeite ich noch, und habe knapp 800 Frauen befragt, die in Beckenendlage Kinder auf die Welt gebracht haben, egal ob Kaiserschnitt oder vaginal. Ich kann jetzt noch nicht so viel zu den Ergebnissen sagen, weil es echt krass komplex ist. Ich persönlich glaube nicht, dass es eine genetische Komponente ist. Ich persönlich, und da lege ich jetzt weit aus dem Fenster, aber vielleicht wird das jetzt ein Durchbruch für die Frauenheilkunde, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es auch was Transgenerationales ist, weil was ziemlich interessant ist, was sich wirklich wie so ein roter Faden durchzieht, ist, dass in den Generationen zuvor Beckenendlage war, dass die Mütter teilweise selbst als Beckenendlage zur Welt kam, aber ohne physiologische Indikation, auch ohne Pathologie. Und das finde ich sehr spannend. Und was auch sehr spannend ist, dass zwischen 80% und 90% der Frauen extrem zum Perfektionismus neigen. Also dieses Gefühl, alles kontrollieren zu wollen. Das ist auch noch eine Komponente, die auf jeden Fall raussticht aus der Befragung. Ich gehöre da auch dazu. Also ich neige auch zum Perfektionismus auf jeden Fall. Und meine Mutter wahrscheinlich auch. Also das finde ich ja ziemlich spannend. Aber da arbeite ich dran und ich werde das auf jeden Fall veröffentlichen, weil ich glaube, das ist extrem wertvoll, da mehr zu erfahren tatsächlich.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und du wirst mir dann auf jeden Fall Bescheid geben, wenn die Studie da ist, und ich werde es dann auch mit meinen Hörerinnen teilen, weil ich glaube, da gibt es einige, die das interessant finden. Und ja, ich meine, ich selber hatte nie eine Beckenendlage, aber ich finde es auch einfach super spannend, zu schauen, wie man die Frauen unterstützen kann, abseits von Entscheidung Kaiserschnitt oder vaginale Geburt, sondern einfach, wie man die Frauen ganzheitlich bei dem Prozess begleiten kann, ganz unabhängig davon, wie jetzt das Geburtsoutcome dann ist. Du hast gerade schon diesen hohen Blutverlust dann noch im Wochenbett angesprochen. Ist das passiert, als du noch im Krankenhaus warst, diese 8 Tage, oder danach noch, als du zu Hause warst, wenn du das noch kurz für diese erste Geburt abschließend erzählen könntest?
Wir wollten halt eigentlich über 3 sprechen. Na, jetzt sind wir gerade mal die erste durch. Also das war so, wir waren dann zu Hause und wir haben unsere Tochter tatsächlich zum ersten Mal dann gebadet. Das war 12 Tage nach der Geburt. Und in dieser Nacht bin ich auf die Toilette und plötzlich habe ich gedacht, was ist das? Und das ging los, als hätte man einen Wasserhahn aufgedreht, habe ich nochmal hellrotes Blut, also frisches Blut, verloren. Wir sind dann nachts mit Sack und Pack wieder in die Klinik. Und dann hieß es, ich hätte irgendwie einen Haufen Plazenta-Reste noch in der Gebärmutter, obwohl im Geburtsbericht steht, dass die Plazenta vollständig kam. Bis heute weiß ich nicht, was stimmt davon. Also es, auch auf Nachfragen konnte man es mir nicht unbedingt sagen. Und dann wurde tatsächlich dieser Arzt, der eigentlich dann im Urlaub war, aus dem Urlaub geholt. Und ich wurde dann operiert. Ja, ich habe dann eine sogenannte Ausschabung also bekommen. Und bei dieser OP hat man eine Arterie erwischt. Und dann endete mein Wochenbett auf der Intensivstation. Mit sorry. Genau, mit extremem Blutverlust nochmal und auch mit echt einer Todesangst. Ja, was ganz spannend war, also ich habe ja in meinem in meiner Geburtszeit auch eine 21. Und ich kann mich erinnern, ich bin dann auf der Intensivstation kurz wach geworden und hatte eine Uhr. Und da stand dann 12.21 Uhr. Und da dachte ich wirklich, das war's jetzt. Und zufällig arbeitet meine Tante auf der Intensivstation. Und ich war froh, dass ich da irgendwie ein Gesicht sehe, das ich kannte. Und ich habe nur gemerkt, dass ganz viele Menschen um mich herum sind und zwei standen neben mir und haben mir echt das Blut reingepumpt. Also ich habe eine Bluttransfusion bekommen. Und weil es eben so schnell gehen musste, hat man das händisch gepumpt. Ja, und dann habe ich so einen Gebärmutterballon. Also man hat so einen Ballon in meiner Gebärmutter aufgeblasen, um eine Kompression herzustellen, um die Blutung zu stoppen. Bis heute weiß ich nicht, warum das so passiert ist. Man konnte es mir auch einfach nicht sagen. Und im OP wurde auch heftig diskutiert, mir die Gebärmutter direkt zu entnehmen. Ich war damals 32. Und da bin ich dem Arzt, der auch meine Tochter mit auf die Welt gebracht hat und der mich nicht auf die Welt gebracht hat, sehr dankbar, weil das war der Einzige, der gesagt hat, nein. Die Julia soll noch ein Geschwisterkind, also soll noch mal schwanger werden dürfen. Wir probieren das erst so. Und er hat mich dann auch betreut. Also das war alles ganz früh morgens. Der kam dann am Nachmittag auch noch mal und hat nach mir gesehen. Und ich glaube, 24 Stunden später wurde dann auch dieser Ballon entfernt. Das war noch mal ein tricky Moment. Und dann habe ich aber fast ein Jahr echt gebraucht im Wochenbett, um zu verstehen, ich bin nicht mehr in Gefahr. Also da sind wir wieder bei diesem Punkt Tod. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass mein Mann tatsächlich auch die Info bekommen hat, dass es sehr kritisch ist und dass es jetzt gerade nicht gut um mich steht. Dass sie gerade nicht wissen, wie das ausgeht. Sie müssen jetzt abwarten. Krass, ja. Habe ich schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Und jetzt, wenn ich so drüber spreche, ist es doch irgendwie... Also, nochmal. Geburt ist niemals nur ein Moment. Geburt bleibt. Für das Kind, für die Mutter und für die komplette Familie ein Leben lang. Und spätestens beim Geburtstag des Kindes durchlebt man immer wieder diese Augenblicke. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass alle, die irgendwie mit involviert sind, das zu einem Ereignis machen, was sich, auch wenn die Situation schwierig ist oder herausfordernd, das heilsam ist und das sich gut anfühlt. Genau. eigentlich ist das jetzt ein schöner Schlusssatz für diese Podcast-Folge. Aber ja, also du merkst, ne, also das war schon echt herausfordernd. Und ich habe immer gedacht, hey, warum ich? Aber aus diesem Warum wurde für mich jetzt ein Es Warum. Weil ich jetzt die Möglichkeit habe, Familien, Menschen, Frauen, Ungeborene, Neugeborene so zu begleiten, dass da etwas Schönes entstehen kann. Also im besten Fall.
Ja. Vielleicht ist wirklich gut, hier einen Schlusspunkt zu setzen und wir werden dann in einer weiteren Folge über dein Sternenkind und deine zweite Geburt sprechen. Abschließend würde ich nur noch gerne wissen, du hattest diesen hohen Blutverlust, du warst auf der Intensivstation. Wie hat es mit dem Stillen geklappt? Wie lange warst du auf der Intensivstation? Hast du in der Zeit abgepumpt? Konnte deine Tochter bei dir sein? Und wie war es langfristig mit dem Stillen?
Ja, jetzt, wir sprengen heute voll den Rahmen, aber das war mir fast klar. Also mit dem Stillen, das hat geklappt und das, ich hatte, ja, jetzt auch da wieder die Retroperspektive, ne? Das erste Mal stillen war mir auch überhaupt nicht bewusst. Stillen ist einfach auch Beziehungsarbeit. Also Stillen darf auch erlernt werden und Stillen darf auch begleitet werden. Diese Hebamme, die mein Kind auch als Arschlochkind betitelt hat, das ging im Wochenbett so weiter, denn sie hat sich total über die Füße meiner Tochter lustig gemacht. Ja, das war irgendwie völlig verrückt. Sie konnte sich irgendwie, also weiß ich nicht, meine Tochter hatte ganz normale Füße, aber ihre große Zehe war der Hebamme irgendwie wohl zu dick und hat immer gesagt, ja, das ist das Kind mit den Kartoffelzehen, was überhaupt nicht stimmt. Die hatte wundervoll süße Füße, aber wie auch immer. Also ich hatte da nicht so wirklich Unterstützung. Auf der Intensivstation war ich 2 Tage. Und musste dann auch relativ schnell wieder auf die normale Wöchnerinnenstation. Was ich nicht wusste und was ich meiner Familie auch angekreidet habe eine Zeit lang war, mein Kind, dadurch, dass wir ja schon mal zu Hause waren, durfte nicht mehr mit auf die Wöchnerinnenstation. Erstmal, und das mussten wir großartig verhandeln, dass mein Kind auch wieder mit rein darf. Also das war wirklich schwierig. Und mein Mann hat in diesen 2 Tagen dann bei meiner Familie übernachtet. Und das war für mich auch ziemlich schwer auszuhalten, weil ich in dieser ersten Nacht, natürlich nach der OP und nach dem Blutverlust, überhaupt nicht so bei Sinnen war, dass ich gedacht habe, hey, ich muss abstehen. Ich weiß nur, dass ich mich am anderen Tag aufgesetzt habe und dachte, meine Brüste sind Beton. Und dann hat es ewig gedauert, bis man mir eine Pumpe gebracht hat. Also es hat Stunden gedauert. Und ich hatte dann auch eine leichte Brustentzündung, bis ich mal abpumpen konnte. Und es hieß auch, ich soll nach der Narkose erstmal nicht gleich stillen, sondern erstmal 1, 2, 3 Mal abpumpen und dann erst wieder Muttermilch geben. Genau. Und das war auch schwer für mich auszuhalten, weil ich wusste, oh nein. Mein Kind bekommt jetzt eine Pränahrung. Das ist ja das, was ich nie wollte. Und aber es war in dem Moment natürlich auch total notwendig. Also auch da an alle Mamas, wenn sowas passiert, das hat, meine Tochter ist eine super Esserin. Meine Tochter hat keine Allergien. Meine Tochter hat davon keinen Schaden getragen. Ne? Also ihr dürft euch da hinein entspannen. Und wenn so eine Notfallsituation ist, dann ist es auch extrem wichtig, dass es euch gut geht. Und
dafür ist die Pränahrung ja entwickelt worden.
Voll, genau, absolut. Also es war okay, klar, es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe und es war mit Sicherheit auch nicht mein Wunsch, aber es war in dem Fall wichtig. Ich war dann auf der Wöchnerinnenstation wieder und meine Tochter durfte dann auch zu mir. Genau, das würde, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen. Das war nämlich auch ziemlich schwer für mich auszuhalten, dass mir dann meine Mutter meine Tochter übergeben hat, nachdem wir ja die ganze Schwangerschaft über keinen Kontakt hatten. Und das war emotional auch ziemlich schwer auszuhalten irgendwie. Aber da müssen wir nicht jetzt drauf eingehen. Genau, und dann wurde ich auch relativ schnell irgendwie von der Wöchnerinnenstation, also ich habe gemerkt, ich soll jetzt auch nach Hause. Was mir geblieben ist, ist diese fürchterliche Angst, dass es wieder zum Bluten anfängt. Ich weiß, dass ich permanent ich hatte dann so ein Checking-Verhalten mir irgendwie auch angeeignet. Ich bin permanent auf die Toilette und habe geguckt. blute ich. Und es geht mir auch heute noch so, wenn ich menstruiere, dass ich manchmal denke, oh Gott, ist das vielleicht jetzt zu viel Blut? Also auch da, ne, 10 Jahre später tatsächlich.
Ja, mit und dem auch gerade im Wochenbett, also ich meine, der Wochenfluss war dann wahrscheinlich schon vorbei oder auch gestoppt durch das Maßnahmen im Krankenhaus. Aber weil der Hormonhaushalt noch so anders ist nach der Geburt, hat man ja manchmal auch sehr viel einfach Ausfluss oder Zervixschleim. Mhm. Was sich ja auch einfach anfühlt, wie da kommt was raus, da ist was flüssig, vielleicht da ist was feucht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da sehr schnell auch so ein bisschen in so ein vielleicht pathologisches Verhalten hineingeht. Wir werden hier für heute einen Schlussstrich ziehen und eine zweite Folge aufnehmen. Vielen Dank, Julia.
Danke auch. Danke fürs Zuhören und ja, alles Liebe.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der erste Teil von Julias Geburtsgeschichte. Den zweiten Teil gibt es am 8. Mai. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit Freunden und Bekannten. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere doch den Geburtsgeschichten-Podcast in deiner Podcast-App. Dann werden dir zukünftige Folgen automatisch angezeigt und mir hilft es, höher im Podcast-Ranking zu rutschen. Es hilft mir auch, wenn du dem Podcast eine Bewertung hinterlässt bei Apple Podcasts, gerne eine Sternebewertung und 1-2 Sätze dazu, warum dir der Podcast gefällt. Bei Spotify kannst du direkt unter der Folge einen Kommentar hinterlassen. All das hilft mir einfach, dass der Podcast eine größere Reichweite bekommt und mehr Menschen von diesen Geburtsgeschichten profitieren können. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.